ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Jeder hat so ein Tier, vor dem er sich fürchtet, ekelt und das ihn graust. Schlangen, Mäuse, Ratten, Hunde auch schon mal. Sehr häufig ist das aber die Spinne. Derweil tut die nichts. Die ist ja auch recht klein, klar. Aber irgendwas muss doch dran sein an all den Schreck- und Horrormeldungen auch rund um gefährlich giftige Arten, die es sich vielleicht bald auch in unseren Häusern bequem machen. Dann lieber töten und zwar schnell. Tja, wieso ist das eigentlich so kompliziert mit uns und den Spinnen? Damit hat sich der Journalist und Autor Jan Mohnhaupt befasst. Und mehr noch, er hat eine Kulturgeschichte geschrieben, die bei Hansa erschienen ist. Von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung. Herr Mohnhaupt, wie schön, dass Sie zu Gast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt sehr negativ begonnen, aber viele Menschen ekeln oder ängstigen sich vor Spinnen. Können Sie das prinzipiell nachvollziehen? Ich meine, Sie sind jemand, das können wir schon vorwegnehmen, Sie haben Spinnen sozusagen ja auch als Haustiere. Aber können Sie dieses andere Gefühl irgendwie nachvollziehen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich tue mich relativ schwer, weil ich ja auch immer im Laufe meines Lebens immer gemerkt habe, wie Leute auf Spinnen reagieren und auf mich reagieren, der Spinnenheld. Da gehört auch so eine Art gepflegter Ekel immer wieder dazu. Also es ist immer so ein bisschen auch, ach ja, es ist ja auch nicht schlimm und es ist vor allem auch gesellschaftsfähig, wenn man Angst vor Spinnen hat. Manche Leute haben wahrscheinlich wirklich Angst vor Spinnen und um die tut es mir ein bisschen leid, weil ihnen einfach eine wahnsinnig spannende Welt entgeht. Und alle anderen sollten sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und die Tiere beobachten. Und dann werden sie schon merken, dass sie wahnsinnig spannend und auch, ja, durchaus liebenswert sind.
Können Sie sich noch an Ihre erste Spinne erinnern? Also an das erste Mal, dass Sie dieses Lebewesen überhaupt wahrgenommen haben?
Ja, durchaus. Da muss ich so ungefähr 4, 5 oder so gewesen sein. Das war im Garten bei meinen Großeltern auf dem Campingplatz. Und da gab es so eine Koniferenhecke, vor der eine sehr große Kreuzspinne ihr Netz gesponnen hatte. Und die habe ich ja mit Ameisen, glaube ich, gefüttert und war wahnsinnig davon begeistert, wie die dann immer hin und her gelaufen ist in ihrem Netz. Und das sah natürlich auch super aus, dieses orange-weiße Tier vor der dunkelgrünen Wand aus Bäumen. Und das Bild habe ich noch vor Augen, ja.
Mit Jan Mohnhaupt sprechen wir über einen ganz besonderen Blick auf die Tierwelt, über Spinnen im Besonderen natürlich und wie sie unsere Sprache und Kultur bevölkern. Und mein Name ist Maria Hecht. Tiere und ganz besonders Spinnen. Das ist das Thema mit dem Journalisten und Autorin Jan Mohnhaupt. Sie haben sich intensiv mit der Kulturgeschichte der Spinne befasst, auch aus ganz persönlichen Gründen. Denn wenn man ihr Buch aufschlägt, dann lernt man gleich Alpha kennen, ihre erste Vogelspinne, die fast 25 Jahre an ihrer Seite war. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Vogelspinnen so alt werden können. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von Alpha, bitte.
Ja, Alpha habe ich Ende der 90er Jahre auf einer Terrarienbörse geschenkt bekommen, muss man sagen. Ich hatte schon lange auf eine Vogelspinne gewartet. Meine Mutter hat mir, nachdem ich glaube ich schon mit 8 Jahren das erste Mal gesagt habe, ich hätte gerne eine, hat sie mir nur gesagt, ja, wenn du 14 bist, kriegst du eine. Und dann war ich fast 14. Dann waren wir auf einer Terrarienbörse und waren relativ spät dort. Und dann hat mir eine Frau diese Krautsalatdose vor die Nase gehalten. Da war ein bisschen Erde drin und auf dieser dunkelbraunen Erde saß halt diese knallblaue, sehr hellblaue kleine Spinne, so groß wie eine Reiszwecke ungefähr. Und hat mich gefragt, ob ich die haben möchte. Und das war, ja, muss sagen, wie ein bisschen so Ausschussware kurz vor Schluss. Damit ging es dann los. Und es war natürlich nach so langer Wartezeit dann auch einfach ein wahnsinniges Erlebnis. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass die so lange an meiner Seite sein wird.
Mhm. Warum wollten Sie unbedingt eine Vogelspinne haben? Also ein Wunsch, der ja so lange angehalten hat sozusagen.
Mich haben diese Spinnen einfach wahnsinnig beeindruckt. Also ich war schon auch beeindruckt von den Spinnen, die ich so im Garten gefunden habe oder im Haus. Also Hauswinkelspinnen, Kreuzspinnen, die haben mir auch alle sehr gut gefallen. Die habe ich auch immer mal wieder gefangen und in Gläsern gehalten und beobachtet. Wie das dann so ist, dann will man halt irgendwie als Kind was Besonderes, was Großes haben. Irgendwie. Und das sind halt nun mal die größten oder die imposantesten Spinnen der Erde. Diese Art gehörte nicht unbedingt zu den Methusalems der Vogelspinnen. Da geht man eigentlich so bei Weibchen, die ja deutlich älter werden als Männchen, immer so von 15 Jahren aus. Und dass es dann 24 Jahre und mehrere Monate geworden sind, lag dann auch ein bisschen an der Haltungsweise. Also ich habe sie relativ kühl jetzt gehalten, nicht im Kühlschrank, aber so bei Zimmertemperatur. Und wenn Zimmertemperatur dann sagen wir mal so 22, 23 Grad sind, dann wachsen die halt nicht so schnell, als wenn man sie bei der Temperatur im Lebensraum hält, also wo dann auch durchaus schon mal Tagestemperaturen von über 25 Grad sein können. Und ein bisschen ist das so bei Vogelspinnen, weil es sind ja Kaltblüter und wenn man sie relativ kühl hält und nicht so viel füttert, dann wird der Stoffwechsel auch nicht so stark angeregt und dann wachsen sie auch nicht so schnell. Und das 24 Jahre habe ich jetzt auch, 25 Jahre fast sogar, habe ich dann bei der Art bis jetzt auch noch von niemandem anderen gehört.
Mhm. Wie machen die sich denn so als Haustiere? Kann man da so eine richtige Beziehung aufbauen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die leben sehr für sich, sehr zurückgezogen. Viele Arten, auch Alpha war so eine, leben versteckt im Boden, also bauen wirklich tiefe Röhren in den Bodengrund und wollen in der Regel gar nicht behelligt werden. Also die kommen dann abends mal ein bisschen an den Eingang und lauern dort auf Beute. Muss man sich halt drauf einlassen. Also es ist jetzt kein Haustier für die große Interaktion, sondern eher was zum Beobachten, für also eine passive Beziehung. Also man selber hat natürlich dann schon irgendwie eine Art von Beziehung zu dem Tier, weil man sich drum sorgt, dass es ihm gut geht, zusieht, dass es wächst, genug Futter bekommt. Aber von Seiten der Spinne ist das sehr diffus. Also die nimmt natürlich wahr über Luftschwingungen und Erschütterungen, dass man da ist und kann sicher auch irgendwann Menschen unterscheiden, weil jeder hat eine andere Schrittstärke oder Folge und eine andere Tonlage von der Stimme. Das merken die schon durchaus, aber ob sie dann wirklich dahinter explizit einen Menschen verorten können, das ist schwer zu sagen.
2021 ist Alpha, ihre erste Vogelspinne, gestorben. Dabei haben Sie ihr ja dann auch, geholfen, regelrecht, ne?
Ja, es war ein langes Zehren sozusagen. Also sie hat schon in den letzten Jahren davor immer mehr abgebaut. Also es ist deutlich ruhiger geworden. Das ist dann irgendwie auch ähnlich wie bei anderen Lebewesen. Also die werden dann im Alter auch teilweise einfach ruhiger, werden blasser. Sie hat dann nichts mehr gefressen, wurde auch immer dünner. Wirklich so der Hinterleib, der eigentlich immer so ein gutes Merkmal ist, wie gut genährt so eine Spinne ist, der wurde immer schrumpeliger. Und am Ende war es dann irgendwie so, dass sie nur noch mir auf der Stelle so ein bisschen getreten hat. Ja, ich habe dann gewusst, dass es irgendwie zu Ende geht und habe dann wirklich mehrere Wochen mit mir gerungen, weil es halt auch so eine Sache ist, und so ein Tier dann auch zu töten. Und bei Vogelspinnen, wie schon gesagt, als Kaltblüter ist es halt das, doofes Wort dafür, aber humanste sozusagen, wenn man sie in eine Tiefkühltruhe legt, weil sie dann quasi wirklich wegdämmern und irgendwann einfach erfroren sind und es aber nicht merken, weil die Temperatur eben runtersinkt und sie quasi wie betäubt oder ohnmächtig sind. Aber bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass sie wirklich gar nichts mehr machen konnte, auch als ich sie dann aus dem Terrarium rausgenommen habe und sie auch wieder in so eine Krautsalatdose gepackt habe, da ist sie dann wie umgefallen und hat dann auf dem Rücken liegend mit den Beinen in die Luft gegriffen. Und zwar wie so eine Menschenhand, die versucht, nochmal eine Faust zu ballen, aber gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Und wenn ich vergleiche mit ihrem Aktionsradius vorher, also vorher war sie wirklich sehr trotzig immer wieder, wenn sie gefangen werden sollte, hat sich sofort aufgebäumt und war wirklich wie eine Sprungfeder gespannt. Ja, dann habe ich ihr quasi geholfen und das hat mir aber auch wirklich viel Überzeugung und viel Kraft gekostet, das dann auch wirklich durchzuziehen.
Ja, aber wie ist das denn? Also ist das dann wie bei, ich meine, Sie haben ja auch andere Haustiere, wenn die dann gehen oder man dann mit sich ringt und das Leben sozusagen mit beendet, ja, reißt das dann genauso ein großes Loch ins Herz oder ist das dann auch ein anderes Verhältnis?
Wenn man, das ist auch schon passiert, wenn man einen Hund verliert, dann reißt einen das natürlich ganz anders zu Boden und ja, als ich meinen ersten Hund verloren habe, das weiß ich auch noch, das waren mehrere Wochen, wo ich wirklich neben mir stand und auch wirklich körperliche Ausfallerscheinungen hatte. Das war nicht bei den Spinnen so. Man ist halt irgendwie in der Beobachterposition auch trotzdem in der Verantwortung für das Tier, weil man natürlich es in diese Glaskiste gesteckt hat und dann auch, so sehe ich das zumindest, dann auch wirklich Verantwortung dafür trägt, dass es ihm gut geht. Und dann hinterher, wenn man dann merkt, okay, nach so einer langen Zeit, es geht zu Ende, dann ist es eher wie so ein Bedauern, dass irgendwie so diese, ich möchte es fast Ära nennen, zu Ende ist. Man sieht natürlich auch selber, dass man älter geworden ist. Man hat 24 Jahre mit diesem Tier zusammen verbracht und schaut so ein bisschen zurück und es erinnert einen trotzdem, auch wenn es relativ fern ist von unserem Leben, dann aber doch, wie es dann zu Ende geht, führt einem doch auch immer wieder das eigene endlich sein irgendwie vor Augen. Also ein Memento Mori im Terrarium sozusagen.
Ja. Und welchen Anteil hat Alpha nun in ihrem Buch, ihrer Kulturgeschichte? Sie schreiben ja immerhin, ihr Buch soll auch eine Beziehungsgeschichte von Seiten der Spinne sein. Das stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor, wie sie sich da mitteilt sozusagen.
Da bin ich auch sehr vorsichtig gewesen, weil ich mich davor gehütet habe, mich in sie hineinzuversetzen, weil das, glaube ich, das kann nur scheitern und das wird dann irgendwie dann melodramatisch, weil wir nicht wissen, wie es in anderen Tieren aussieht. Also wir wissen ja schon nicht, wie es in anderen Menschen aussieht. Da kann man aber zumindest über die ähnliche Kommunikation und die gleichen Sinneswahrnehmungen ein bisschen abstrahieren. Bei den Spinnen ist es sehr schwer, also weil es ja eben wirklich Wesen sind, die eine komplett andere Wahrnehmung haben, die ihre Umwelt ganz anders wahrnehmen als wir. Und dennoch kann man aber aufgrund ihres Verhaltens, denke ich, immer wieder auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass man durchaus zumindest eine gewisse Empathie auch auf Seiten der Menschen wecken kann, um sich ein bisschen sozusagen für die Tiere auch zu interessieren und zu sagen, okay, die will jetzt gar nicht mich attackieren, sondern die will jetzt vielleicht hier rüberlaufen, weil da hinten ist eine dunkle Ecke oder so und da will sie sich verstecken. Das meine ich ein bisschen, da muss man ein bisschen versuchen, von der Spinne her zu denken, ja. Auch wenn das immer ein Denken um die Ecke herum ist.
Wir sprechen gleich weiter mit Jan Mohnhaupt und was ihn an Tieren generell fasziniert.
Thank you.
Jan Mohnhaupt ist unser Gast. Tiere, das sind die Themen ihrer Bücher, also überwiegend, aber mit einem ganz besonderen Blick. Ein Buch handelt beispielsweise von Tieren im Nationalsozialismus und dann haben sie sich intensiv mit den zwei Berliner Zoos beschäftigt und deren teils auch politischem Konkurrenzkampf, deren Wettrüsten. Titel dieses Buches, Der Zoo der Anderen. Bevor wir darauf näher zu sprechen kommen, Herr Mohnhaupt, für Tiere haben Sie sich schon in Ihrer Kindheit begeistert, aber noch spannender fanden Sie dann die zoologischen Gärten, also auch die Tierparks. Das ist ja eigentlich schon auffällig für ein Kind, dem man doch meistens unterstellt, nur den Streichelzoo im Sinn zu haben, oder?
Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen aus der Art geschlagen oder nicht so Mainstream-mäßig unterwegs. Aber ja, das war auch schon so mit 14, glaube ich, ging das los, dass ich mich sehr für Zoos interessiert habe, wie diese Zoos überhaupt entstanden sind und wie sie konkret bestimmte Tierarten halten. Also wie sich das entwickelt hat, wie die Architektur im Zoo sich verändert hat. Und so habe ich dann mit 14 ungefähr angefangen, ja, Zoos zu sammeln und so viele Zoos wie möglich zu sehen.
Sie sind im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen und für Ihr Interesse an Tieren spielt die Stadt Duisburg eine große Rolle, denn hier haben es Ihnen, das kann man nachlesen, die Giraffen angetan und parallel gab und gibt es ja noch eine zweite große Leidenschaft, Fußball. Und da der MSV Duisburg, der spielte damals mindestens eine genauso große Rolle.
Ja, das war damals in den frühen 90ern, da bin ich dann quasi erweckt worden, hat mein Vater mich nach Duisburg zu seinem Heimatverein, zum MSV, mitgenommen zum ersten Mal. Und das war im August 1991 und war natürlich ein wunderbarer Zufall der Geschichte, dass an diesem Abend dann der MSV gegen den Karlsruher SC gespielt hat mit dem sehr jungen und noch unerfahrenen und unbekannten Oliver Kahn im Tor. Und auf der anderen Seite stand ein schlampiges Genie namens Michael Tönjes, der eigentlich schon 30 war und eigentlich seine Karriere weitestgehend versaut hatte, aber es dann doch nochmal geschafft hat, aufgrund seines Talents in die erste Liga zu kommen mit dem MSV und an dem Abend dann das Spiel seines Lebens gemacht hat. 5 Tore beim 6:2. Ich habe danach nichts mehr Vergleichbares gesehen, muss ich sagen. Also das erste war dann auch das größte Spiel. Ja. Und aber das war dann das Wedau-Stadion in Duisburg und auch der Duisburger Zoo, wo ich die ersten Giraffen gesehen habe und Delfine natürlich auch. So ist dann Duisburg eine wichtige Stadt in meinem Leben.
Geblieben. Und natürlich, Herr Mohnhaupt, wer auch immer das Drehbuch Ihres Lebens begonnen hat. Also ja, es klingt eigentlich wie ein Drehbuch, weil man muss dazu sagen, Sie haben Geografie studiert, Sie haben die Journalistenschule besucht, haben dann auch schon journalistisch gearbeitet. 2015 erscheint dann schon Ihr erstes Buch. Natürlich, worüber sollten Sie sonst schreiben? Eben über das schlampige
Genie.
Genie? Ja. Über Michael Tönjes als erstes Buch überhaupt. Wie kam es dazu? Eine Biografie, muss man sagen, ne?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen. 2013 war der MSV quasi fast tot, stand vor dem Abstieg in den Amateurfußball, hatte die Lizenz für die zweite Liga gerade entzogen bekommen. Und zu der Zeit war Michael Tönjes quasi wieder zurückgekehrt. Er hatte nach diesem besagten Spiel noch ungefähr 2-3 Jahre Profifußball gespielt, hat sich dann quasi seiner anderen Leidenschaft, dem Kartenspielen, Bier trinken und Rauchen, hingegeben, hat eine Kneipe aufgemacht. Die ist vor die Wand gefahren und danach ging es mit ihm bergab und er ist schwer krank geworden, hat dann Lungenemphysem bekommen, hatte sich dann komplett zurückgezogen, nur noch zu Hause gesessen, ist sogar in sein altes Kinderzimmer zu seinen Eltern nach Hause gezogen und als dann aber die MSV-Fans davon erfahren haben, wie schlecht es ihm geht, haben sie ein Album gestaltet, wo sie alle ihm ihre besten Wünsche geschickt haben. Und das hat ihm dann wieder Mut gemacht, obwohl ihm vorher wirklich nichts Mut gemacht hat. Und er hat sich dann listen lassen für eine Lungentransplantation. An dem Tag, als er aus der Reha zurückgekommen ist, ist er dann nach Hause gegangen, war wirklich gut drauf und macht den Videotext an und sieht, dass der MSV eben die Lizenz entzogen bekommen hat. Und in dem Moment kommt er halt zurück nach Duisburg und sagt dann, ich will dem Verein irgendwie helfen und da haben wir uns dann getroffen und ich habe ihn dann irgendwann einfach gefragt, weil ich diese Geschichte so großartig fand, ob er denn überlegt hätte, mal seine Lebensgeschichte aufschreiben zu lassen und da hat er erst noch abgewiegelt und das will doch keiner lesen und hat nach einer Zeit dann aber doch zugesagt und gesagt, ja, machen wir das mal, solange sich überhaupt noch jemand interessiert. Dann haben wir uns auch 2 Jahre ungefähr sehr intensiv miteinander beschäftigt, haben uns oft getroffen. Daraus ist dann auch, ja, man kann schon sagen, eine Freundschaft geworden und haben danach dann viele Lesungen gemacht. Und die letzte Lesung war dann 2017 im Januar, eine Woche bevor er dann plötzlich Nasenbluten bekommen hat, ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und da dann einfach tot war. Also es ist sehr schnell dann gegangen, wie dann die Beerdigung war, was für eine Anteilnahme dort war, wenn man sich diese Bilder damals angeschaut hat, also wie dann dieser Trauerzug von der Kirche zu dem Friedhof zog und am Horizont sah man sogar noch einen Förderturm, also diese ganze Ruhrpott-Romantik war gegeben, also war sehr kitschig, aber auch sehr greifend und das war ein großes Geschenk, diesen Weg mitgehen zu können.
Und einfach auch nur zu fragen, ob er sich vorstellen kann, dass man vielleicht sein Leben aufschreiben würde, ja? Also ich meine, damit hat ja ihre Autorenlaufbahn dann auch begonnen, eigentlich ja schon mit der Erfüllung eines großen Traums, oder? Vielleicht von dem sie ja noch gar nicht wussten, dass sie ihn träumen, oder?
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Wenn ich da heute auch drüber nachdenke, immer wieder, dann kann ich mir nur sagen, ja, ich habe den Profifußball durchgespielt. Also ich habe das Idol meiner Kindheit kennengelernt und mit ihm ein Buch geschrieben, beziehungsweise habe mich mit ihm angefreundet. Da kann man noch so viele Titel als Fan gewinnen, also das kann das, glaube ich, nicht aufwiegen.
Dann kommt ein Buch über Zoos und nicht über irgendwelche Zoos, sondern die beiden Zoos oder Tierparks, die es in der Hauptstadt Deutschlands in Berlin gibt, nämlich einmal Berlin West und Ost. Was hat Sie daran gereizt? Wie sind Sie darauf gekommen, über diese beiden Anlagen zu schreiben?
Also zum einen, weil ich mich ja schon lange für Zoos interessiert habe, aber es gibt jetzt auf der Welt nicht so viele Städte, in denen es mehr als einen Zoo gibt. Und da steht dann Berlin in einer Reihe mit Paris, San Diego, Singapur, Tokio und solchen Städten. Und als ich dann aber nach Berlin kam, habe ich erstmal in der Presse erfahren, dass die Berliner gar nicht so begeistert davon sind. Weil es war immer eher ein Wettstreit. Ja, eben das Geld war das große Problem. Und so hat man dann auch noch in den Nullerjahren überlegt, wie kann man irgendwie Geld einsparen. Und es haben sich dann Politiker und Anwohner aus Ost und West gegenseitig dann immer angemacht und gesagt, ja, der Zoo im Westen, der ist viel zu klein, den können wir doch dicht machen. Und auf der anderen Seite haben dann irgendwelche Politiker wieder gesagt, ja, aber der defizitäre Tierpark da im Osten, der ist eh viel zu weit weg, da geht keiner hin. Und das ist doch eh so ein komischer DDR-Kachelzoo, den können wir auch platt machen. Und so war es immer ein Gegeneinander. Und ich habe mich gefragt, wie so das ist, weil eigentlich war das eine der wenigen Eigenschaften von Berlin, die die Stadt zu einer Weltmetropole gemacht haben. Mhm. Und bin dann in die Geschichte eingestiegen und habe dann auch erstmal selber erfahren, wie dieser Tierpark im Osten überhaupt entstanden ist. Nämlich als Gegenzoo, als Gegenentwurf zum Westberliner Zoo.
Nachlesen kann man das alles in Ihrem Buch Der Zoo der Anderen. Da geht es ja nicht nur um die Zoogeschichte, sondern auch dokumentiert ist ja dieses tierische Wettrüsten. Das ist ja etwas, was uns ja auch, sage ich mal, in der Gegenwart ab und zu noch begegnet. In den vergangenen Jahren war ja auch von Panda-Diplomatie die Rede. Das ist ja ein Thema, damit haben wir ja vielleicht auch jetzt wieder zu tun, weil in Berlin gibt es ja schon wieder Panda-Nachwuchs. Was heißt das konkret, Panda-Diplomatie?
Also die Panda-Diplomatie ist ja eigentlich schon in den 60er, 70er Jahren losgegangen, als China sich versucht hat, dem Westen mehr zu öffnen und gezielt Pandas verschenkt hat. Mhm. Das ging ja mit den USA los und Deutschland hat relativ lange schon darauf geschielt und da war es dann 1979, 80 dann endlich soweit, dass Helmut Schmidt bei seinem Staatsbesuch in China dann wirklich auch ein paar Pandabären versprochen bekommen hat. Und er hat direkt gesagt, dass er diese beiden Pandabären in den Westberliner Zoo geben wird. Und 1980 sind sie dann nach Berlin gekommen. Und heute haben wir eher eine andere Form der Panda-Diplomatie. Denn heute sind das keine Staatsgeschenke mehr, sondern das sind wirklich handverlesene Zuchttiere, die alle im Besitz der Volksrepublik bleiben. Die lässt sich das auch sehr fürstlich entlohnen. Also als es losging mit den Panda-Bären vor ein paar Jahren, da hieß es dann immer 1 Million US-Dollar pro Jahr quasi als Leasingrate. Und ja, China macht damit richtig Geld und macht sich natürlich damit auch beliebt, weil Pandas gehören einfach mal mit zu den prestigeträchtigsten Tieren, die man so in der Zoowelt kennt und ziehen Millionen von Menschen an.
Also so richtig politisch vermitteln können die sozusagen nicht, ne? Das sind dann eher so Symbol- oder Stafettentiere, ja?
Ja, genau, die sind dann einfach Repräsentanten, ohne dass sie es selber bezwecken. Aber wenn man sich da die Bilder auch anguckt von der Eröffnung des Panda-Gardens, also dieses Geheges dort, wie dann da auch dann Merkel dann da stand und den Panda-Bären zugewunken hat vor den Kameras. Leider hat kein Bär zurückgewunken.
Wir haben es nicht gesehen.
Ne? Doch, es gibt Bilder und man sieht, wie die Panda-Bären wirklich sich dafür gar nicht interessieren.
Thank you. Jan Mohnhaupt schreibt Bücher über Geschichte, nämlich die der Tier-Mensch-Beziehungen. Ein ganz besonderes Buch. Herr Mohnhaupt, widmen Sie auch den Geschichten rund ums Tier im Nationalsozialismus. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen? Also das Politische hatten wir ja schon, das lag ja schon so ein bisschen in der Luft rund um Mensch und Tier bei Ihnen.
Ja, ich bin da tatsächlich auch bei der Recherche zu dem Zoo der Anderen drauf gestoßen. Aber dann habe ich mich da halt den Tieren gewidmet und wollte es aber auch etwas anders aufziehen. Nicht nur die Zoos betrachten, sondern das Weiterfassen. Also welche Rollen haben Tiere im Dritten Reich gespielt, also in allen Bereichen, sei es im Alltagsleben, sei es im Krieg, in der Wirtschaft, vor allem in der Landwirtschaft und aber auch in der Propaganda und Kunst. Und habe dann jedes einzelne Kapitel, das zu einem Überthema, also Krieg, Propaganda, Landwirtschaft und so weiter gewidmet ist, habe dort eine bestimmte Tierart oder Tiergruppe betrachtet, die besonders plakativ dafür war. Bei den Tieren im Krieg war es das Pferd. Der gesamte Ostfeldzug wäre ohne Pferde nicht möglich gewesen. Diese Legende von der motorisierten Wehrmacht war eben eine Legende. Also sie war noch nicht so weit. Vor allen Dingen waren die Wege bis nach Belarus und Ukraine und bis nach Russland einfach so extrem weit, dass man auch nicht das alles mit Maschinen hätte hinkriegen können. Und man war auf die natürlichen Pferdestärken angewiesen.
Genau, Sie räumen mit so mancher Legende auf, auch gleich der allerersten, was immer alle glauben zu wissen oder überhaupt irgendwas zu wissen, was so NS und Tier irgendwie angeht, nämlich Hitlers Lieblingshund hieß Blondie. Es war ja nicht nur einer, wenn man bei Ihnen genau nachliest. Es gab, glaube ich, drei Blondies. Und falsch ist es auch noch, weil der allererste war Foxel. Wer war das? Was war das für ein Hund?
Ja, das kann man gar nicht mehr so genau sagen. Es war wahrscheinlich so eine Art Terrier-Mix, vielleicht so ein Fox-Terrier-Mischling, irgendwie sowas in der Richtung, der dem Gefreiten Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg an der Westfront zugelaufen ist. Der muss wohl irgendwie zwischen die Fronten geraten sein oder hat irgendwie auf der Jagd nach Ratten irgendwie die falsche Richtung eingeschlagen. Damals haben ja viele Soldaten in den Gräben Katzen und auch Hunde gehalten, um dort sich gegen die Rattenplagen zu helfen. Und dieser Foxel ist dann wohl auch von der britischen Seite wie rübergelaufen auf die deutsche. Und ja, irgendwie sind die zusammengeblieben. Hitler hat später auch in seinen Monologen im Führerhauptquartier und sonstigen Geschichten immer wieder von Foxel erzählt und seine Entourage wahrscheinlich damit auch ein bisschen gelangweilt. Aber er muss wohl eine sehr innige Beziehung, zumindest hat er das so gesehen, gewesen sein. Und der ist ihm dann irgendwann abhanden gekommen und der hat dann noch viele, viele Jahrzehnte später, muss man sagen, dann immer wieder von Foxel erzählt, von seinem ersten Hund.
Der Hund, der Wolf war für ihn auch sehr wichtig, aber welchen Stellenwert Tiere überhaupt in der NS-Zeit hatten, das hing ja generell davon ab, wie nützlich sie den Menschen auch waren, jetzt mal fernab von Privathaustieren, ne?
Ja, das nützliche Tier war das stand im Vordergrund. Also es ist ja auch immer wieder die große Frage, die ich auch gestellt bekommen habe. Waren denn die Nazis wirklich solche Tierfreunde? Das ist ja auch eine Legende, die sich auch bis heute gehalten hat, weil sie eben fortschrittliche oder relativ moderne Gesetze erlassen haben.
Tierrechte, ne? Was
genau, das Tierschutzgesetz, ja. Naturschutzgesetze. Wenn man da jetzt ins Detail gehen würde, wird das sehr weit führen, aber allgemein gesagt kann man sagen, also viele von den Vorarbeiten lagen schon in den Schubladen aus der Weimarer Republik. Teilweise sind sie, wie eben das Naturschutzgesetz, von jüdischen Beamten bzw. Wissenschaftlern konstruiert worden. Die sind dann hinter umgebracht worden und stattdessen haben sich irgendwelche Nazi-Größen dann draufgeschrieben und das als ihr Werk ausgegeben. Und andererseits muss man auch sagen, waren viele Gesetze auch eben nur partiell gut für die Tiere. Also wenn man sich gerade das Jagdgesetz anschaut, da was man da alles mit Katzen noch machen darf, sobald sich eine Katze vom nächsten Haus entfernt und irgendwo herumstreunt, war sie relativ schnell vogelfrei. Es war vor allem der Nutzen eines Tieres war entscheidend. Und da ging es weniger um den ideellen Wert, sondern eher darum, ob das Tier irgendwie genug Fleisch bringt, ob es eine Haubitze an die Front ziehen kann oder ob es eben für gute Publicity sorgt.
Oder wie die Seidenraupen auch einen kriegswichtigen Dienst leisten. Eine bemerkenswerte Spezies, die ja auch ihren Beitrag da geleistet hat.
Ja, das war die Idee, dass man versucht hat, damals die deutsche Wirtschaft unabhängig vom Ausland zu machen und da gehört dann auch der Seidenbau zu. Man wollte dann komplett die Seide für die Fallschirme der Luftwaffe in Deutschland herstellen. Und dazu braucht man eben Seide von den Seidenraupen. Und so sind dann die Schulkinder in Deutschland dazu angehalten worden, Seidenraupen in der Schule zu züchten. Da sind dann ganze Räume wirklich hergerichtet worden, mit Holzregalen ausgestattet. Und dort hat man dann Maulbeerblätter ausgelegt und dort dann die Raupen gezüchtet. Teilweise sind ganze Ortschaften dann auch umgestaltet worden. Man findet das teilweise heute noch. Also dort, wo ganze Maulbeerbaumalleen sind, ist es meistens dann auch in der Zeit entstanden. Wenn nicht schon vorher in der Zeit Preußens, da hat man das auch schon versucht, aber auch nicht so großen Erfolg gehabt. Und auch im Dritten Reich ist es dann im Endeffekt einfach an der Masse gescheitert. Also man hat nicht genügend Seidenraupen züchten können und ist die ganze Zeit eigentlich immer auf Importseide aus Japan angewiesen gewesen.
Aber auch hier in dieser Zeit haben wir schon Mensch, Tier ist immer auch geprägt davon. Wir haben Tiere zum Kuscheln, wir haben welche, die wir essen und dann eben welche, die mit in den Krieg ziehen. Ne? Also es ist immer schon auch diese Unterteilung irgendwie gegeben.
Richtig, man hat es immer also abgewogen, also wie wichtig ist das Tier, und bei den Seidenraupen, muss man sagen, haben sie sogar mehrere Funktionen gehabt, denn sie wurden ja auch noch in der Bildung eingesetzt, weil man anhand der Seidenraupen dann auch den Kindern erklärt hat, wie quasi Rassenhygiene und Rassenlehre funktioniert. Und da haben dann quasi schon auch die Grundschulkinder oder die Volksschulkinder anhand der Raupen so ganz spielerisch und scheinbar harmlos gelernt, was halt wirklich wertvolles Leben und was unwertes Leben ist.
Jetzt haben wir wirklich einen sehr besonderen Blick schon in die Tiergeschichte im Dritten Reich mit Ihnen werfen können. Das bringt mich aber genauso wie bei dem Zoo der anderen so ein bisschen auf die Frage, wie kommen Sie auf Ihre Themen? Weil Sie beschreiben sich selber ja auch als Archäologe des Alltags. Also ist es dann eine Info? Gehen Sie in ein bestimmtes Archiv? Man muss ja schon so einen besonderen Sinn dafür haben.
Ja, oftmals habe ich dann das Problem, dass ich dann auf Themen stoße, wo ich dann eben nichts so finde oder sehr wenig oder dann auch höre, ja, dazu gibt es nichts, da weiß man nichts. Und das finde ich eigentlich immer gerade am interessantesten. Also nicht die Sache, wo sich alle drauf stürzen, sondern eher so Randgeschichten oder die Geschichten, die dort auftauchen, wo man glaubt, dass da schon alles abgegrast worden ist und man eigentlich schon alles weiß. Ja, bei den Tieren bietet es sich an, weil man oftmals in der Geschichte zu Tieren relativ wenig findet, weil das auch gerade im deutschsprachigen Raum ein noch recht junges Feld ist. Also die sogenannten Human-Animal Studies kommen ja, wie der Name schon sagt, eher aus dem englischsprachigen Raum und eher in Großbritannien und den USA. Dort gibt es schon seit den 80er Jahren, dass man vor allen Dingen ausgehend von Literaturwissenschaften mit der Position der Rolle der Tiere befasst hat. Und in Deutschland ist es eigentlich erst so seit der Jahrtausendwende, dass es immer mehr in den Fokus rückt. Und beim Thema Tiere im Nationalsozialismus habe ich das auch noch teilweise sehr stark gemerkt, dass es auch große Vorbehalte gab, weil man irgendwie teilweise auch, also Leute, die sich damit nicht so befasst haben, aber nicht befassen wollten, gesagt haben, ja, aber was sollen die Tiere da für eine Rolle spielen? Und wenn man jetzt sich über irgendwie tote Pferde in Stalingrad unterhält, ist das nicht irgendwie eine Bagatellisierung der menschlichen Opfer? Ja, es ist halt so wie in anderen Bereichen, auch in der Geschichtswissenschaft, dann oftmals noch eine sehr ignorante und oberflächliche Betrachtung der Tiere, wenn man sich das so genau anschaut.
Seinen eigenen Alltag mit Vogelspinnen konnte Jan Mohnhaupt in sein Buch über Spinnen und Menschen einfließen lassen. Darüber sprechen wir gleich noch.
Thank you.
Die Spinne hat 8 Beine. Es gibt locker über 52.000 Arten. Manche können richtig gut sehen, andere Arten eher nur so trübe. Die meisten Spinnennetze, sie sind schon seit Jahrmillionen hier auf der Erde und halten uns dabei eine Menge Insekten vom Leib. So viel zu den Fakten rund um Spinnen. Jan Mohnhaupt hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, von Spinnen und Menschen. Eine verwobene Beziehung heißt es. Eine meiner Lieblingsgeschichten in ihrem Buch ist, dass sie auch im Weltall die Spinnen jetzt ihren Dienst tun. Besonders fasziniert bin ich da gewesen, oder bin ich immer noch, von Anita und Arabella. Das waren die ersten Spinnen im Weltall. Sogenannte, das hat man sich nicht nehmen lassen, Arachnautinnen, die man ja tatsächlich mitgenommen hat, um zu gucken, wie sie sich außerhalb der Erde verhalten, richtig?
Ja, das hat man mal versucht damals in den 70er Jahren. Das war lustigerweise gar keine Idee der NASA, sondern das war eine Idee einer Highschool-Schülerin, die bei einem Wettbewerb teilgenommen hat und wo man Fragen einreichen durfte, wonach die NASA dort ja dann forschen könnte. Und ihr Vorschlag war es eben zu schauen, ob Spinnen auch im All ihre Netze bauen. Mhm. Und so ist es dann losgegangen mit diesen beiden Kreuzspinnen, die 1973 dann mit ins All geflogen sind und in ihren Glaskästen, beziehungsweise am Anfang saßen sie in so kleinen Transportkapseln, und dann ist eine nach der anderen in dieses Untersuchungsgefäß gebracht worden, so ein quaderartiges Teil. Und dem hat dann zuerst Arabella, die als erste dran war, angefangen, ihr Netz zu bauen, beziehungsweise erstmal hat sie sich versucht zu orientieren und ist wild durch den Raum gewirbelt worden, also wie eigentlich so ein menschlicher Astronaut. Hat dann aber mit der Zeit irgendwie verstanden, dass sie sich anders orientieren muss. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil Spinnen ihr Netz auf der Erde ja auch an der Erdanziehungskraft ausrichten. Also die merken schon, wo oben und unten ist. Und man sieht das bei manchen Radnetzspinnen auch, dass die Speichen quasi sozusagen ein bisschen nach oben versetzt sind, sodass das Netz ein bisschen asymmetrisch ist. Also sozusagen das Zentrum liegt etwas nach oben versetzt, damit die Spinne, wenn sie in der Mitte sitzt, leichter nach unten klettern kann. Weil eben nach unten ist, kann der Weg ruhig länger sein, weil man natürlich wegen der Erdanziehungskraft schneller dort ist. Und nach oben hin dauert es eben länger oder es kostet mehr Kraft. Diese Orientierung haben sie halt im All nicht und mussten sich dann quasi mit Hilfe eines Orientierungsfadens, den sie selber gesponnen haben, so eine Art eigenen Horizont schaffen und haben sich daran dann orientiert. Die Netze waren auch sehr erratisch am Anfang, aber es hat geklappt, und dass die beiden Spinnen dann hinterher nicht überlebt haben, lag dann weniger daran, da wie oft immer erzählt wurde, dass sie irgendwie verhungert sind, weil Spinnen können ziemlich lange ohne Futter überleben, aber eben nicht ohne Wasser. Und daran hatte die NASA nicht gedacht, dass sie ihnen eben noch auch Wasser zukommen lassen müssen. Und so sind sie dann beide dort verdurstet. Und man kann, glaube ich, eine von beiden immer noch im NASA-Museum in Houston sehen.
Irre. Also vor dem Hintergrund mal noch, wir haben noch gar nicht wirklich ausführlich darüber gesprochen, was sie höchstwahrscheinlich im Naturraum leisten, wie ja jedes Tier. Und wir jetzt noch mal gucken darauf, dass die Spinne vor allen Dingen so im Kulturbereich, also gemessen daran, sich ja in Büchern vor allen Dingen wiederfindet, ja, so als Schreckfigur in Horrorfilmen. Dann gibt es diese ganzen Mythen von Spinnen, beziehungsweise von Frauen, die zu Spinnen wurden. In der Politik bedient man sich der Spinne, da ist sie Schreck. Bild, das kann man alles bei Ihnen nachlesen, für so manchen Tyrannen. Da ist Napoleon genauso spinnenähnlich wie Hitler. Was haben wir denn mit der Spinne eigentlich generell? Also warum taugt die so gut als Projektionsfläche und nicht der Kartoffelkäfer oder die Ameise?
Ja, also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Einmal, weil sie eben so fremdartig wirkt, also weil sie eben ganz anders aussieht als Tiere, die uns vielleicht näher stehen oder zu denen wir eher Empathie aufbauen können, wie eben anderen Säugetieren. Hm. Weil eben dieser Körperbau so anders ist. Viele Leute können nicht so richtig einschätzen, okay, wo ist da vorne, wo ist da hinten? Es gibt angeblich kein richtiges Gesicht. Und dann sind die Bewegungsabläufe mit den 8 Beinen so komplett anders als bei 2 oder 4 Beinern. Wenn man sich beispielsweise aber mal die im Internet sehr beliebten Springspinnen anschaut, dann wird man sehen, dass Spinnen durchaus so eine Art Gesicht haben. Denn Springspinnen sind schon sehr, muss man sagen, sehr schöne Tiere, auch im Sinne vom Kindchenschema, das uns ja
auffällt. Niedlich, die sind regelrecht niedlich, ne?
Genau, also sehr niedlich, und man könnte meinen, Walt Disney selbst hat sie designt. Und aber eben grundsätzlich sind die Spinnen uns relativ fremd, also was auch Bewegungsabläufe angeht, was eben Kommunikation angeht, sie nehmen die Umwelt weitestgehend anders wahr als wir, also eher über Erschütterungen und Schwingungen. Ja, auf der anderen Seite kommt aber auch gerade jetzt im christlichen Abendland hinzu, dass die Spinne eben kein Tier ist, das der Mensch sich so einfach zu eigen machen kann, wie eben Bienen vor allen Dingen. Bei Bienen wird seit Jahrtausenden der Honig genommen und das Wachs wird verwendet, und so gibt es eine lange Beziehung zwischen Biene und Mensch. Und bei der Spinne gibt es eben auch diese Versuche, das Netz zu nutzen. Also auch schon aus der Antike kennt man die Lehren, dass angeblich das Spinnennetz wundheilend wirkt. Aber viel mehr hat man auch nicht hingekriegt. Und seit langer Zeit versucht man auch Spinnenseide, ähnlich wie die Seide der Seidenraupen einzusetzen. Aber auch das ist wirklich sehr aufwendig. Und da das über sehr lange Zeit nicht wirklich geklappt hat, das ist zumindest meine These, haben die Menschen dann auch oder haben viele Menschen einfach gesagt, okay, diese Spinne ist ja völlig egoistisch, wir können die gar nicht nutzen. Und so ist dann quasi der Egoismus des Menschen auf das Tier übertragen worden.
Und man kann sie auch nicht unterwerfen in irgendeiner Hinsicht, ja. Also das heißt, es würde jetzt nicht funktionieren, wenn wir jetzt so eine Art Ehrerrettung probieren. Ich weiß ja nicht, ob das schon mal funktioniert hat bei irgendwelchen anderen Tieren. Das müssten Sie wahrscheinlich, vielleicht sind Ihnen da schon Lebewesen begegnet. Der Hai hat ja auch immer noch ständig zu kämpfen, ja. Also das war immer nur in einem Film einmal schlecht dargestellt und seitdem ist es halt echt schwierig geworden für ihn. Aber wir könnten jetzt auch keine, es gibt ja immer diese ganz tollen Hochglanz-Doku-Serien, Tier-Doku-Serien, die man dann streamen kann und bums, alle finden die plötzlich ganz toll. Das würde hier nicht reichen. Mutmaßlich
ja,
jetzt.
Ja, oder? Also es gibt ja eh wenige Beispiele, wo so Tiere so ein Turnaround geschafft haben. Also der Krake ist so, also Oktopusse sind so ein Beispiel. Mein Lehrer, der Krake, ist ja einer von diesen beliebten Filmen, der schon auch so ein bisschen den Zeitgeist widerspiegelt, dass eben Tintenfische mittlerweile als sehr intelligent gelten, auch als spannende Tiere. Und wenn man sich so mal noch die Literatur des 19. Jahrhunderts anguckt, dann ist es quasi die Spinne unter dem Meer. Also es ist der Widerpart der Spinne im feuchten Nass. Also auch ein bedrohliches Monster angeblich, 8 Arme und will einfach nur alle Schiffe zu Boden reißen an den Meeresgrund. Und all solche Schauermärchen. Und bei der Spinne ist es überhaupt noch nicht gelungen. Es wundert mich ein bisschen, dass trotz der sehr beliebten Spider-Man-Filme eigentlich noch nicht so sehr der Funke übergesprungen ist. Wobei es auch Studien von Psychologen und Psychologinnen gibt, die versucht haben, Spinnenphobikerinnen und Phobiker zu heilen oder zumindest so zu therapieren, indem sie ihnen kurze Ausschnitte von Spider-Man-Filmen gezeigt haben. Und das soll angeblich Wirkung gezeigt haben.
Ja, irre, oder? Also wie ein Tier beschäftigt, mit dem man das ein Jahr meistens nicht wahrnimmt. Oder also wo eigentlich ja so eine ganz große Distanz ja auch irgendwie vorherrschend ist. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch ganz typisch Mensch-Spinne oder Mensch schaut auf Tier sozusagen. Also wenn man einmal so eine Zuschreibung hatte, obwohl man es eigentlich besser weiß, dass es dann so schwierig ist, das wieder zurückzunehmen. Oder uns fehlt noch der große Serienhit.
Vielleicht fehlt der, aber es fehlt auch auf jeden Fall einfach die Lust oder auch einfach die Bereitschaft, sich mal auf die Tiere einzulassen und sie sich anzuschauen. Und vielleicht ist es auch das Problem, dass sie uns so unheimlich nah sind, nämlich an jedem Fenster und in jeder Zimmerecke sitzen und wir sie trotzdem irgendwie nicht beachten oder missachten. Und dabei ist es eigentlich eine sehr spannende Welt, in die man dort eintauchen kann, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und sie beobachtet.
Herr Monhopp, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das kann auch jeder sofort tun, weil wir kommen ja in den Herbst hinein und da wissen wir ja, da suchen manche ein Zuhause oder lassen sich ganz gerne mal am Fenster und machen da ein großes Netz nieder, um das ein oder andere zu fangen. Sie kommen ja nicht rein, habe ich gelesen. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und diesen ganz besonderen Blick auf die Tierwelt, ganz besonders auf die Spinnen.
Ich danke auch für die Einladung und ich hoffe, dass viele Spinnen davon jetzt profitieren und überleben dürfen.
Genau, wir werden warten auf Zuschriften, hoffentlich. Mehr dazu, überhaupt zu den Spinnen und wie der Mensch und die Spinne überhaupt miteinander klarkommen, kann man nachlesen in dem Buch von Jan Monhaupt, von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung, das im Hansa Verlag erschienen ist. Diese und viele weitere interessante Gesprächszeiten gibt es zum Nachhören auf bremen2.de.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.